das Weltfeuilleton präsentiert.
Herzlich willkommen zum Kulturschock, dem Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens. Ich bin Jan Küveler, Redakteur im Feuilleton der Welt.
Und ich bin Boris Pofalla und schreibe auch für die Welt.
Hallo Boris. Ja, heute sehen wir uns mal. Es ist eine kleine Premiere. Wir haben zwar offiziell noch Lockdown, aber es ist ja völlig legal. Ein Haushalt darf einen anderen Haushalt besuchen. Heute soll es gehen um wieder sehr verschiedene Sachen. Einerseits sind wir sehr, sehr irdisch unterwegs mit dem massenhaften Schauspieler- und Schauspielerinnen-Outing im SZ-Magazin und der gesellschaftlichen Debatte, die sich womöglich anschließt, die sich ja anschließen soll, nach dem Willen dieser Aktion vermutlich. Und andererseits beschäftigen wir uns mit außerirdischem Leben, beziehungsweise der Frage danach, und zwar nicht nach Erich von Däniken, sondern nach dem Dafürhalten eines Harvard-Professors und Astronomen. Also extrem seriös, aber der ist auch davon überzeugt, dass es unbedingt außerirdisches Leben gibt und dass es sogar schon hier war im Prinzip, zumindest in der Nähe. Aber bevor wir dazu kommen, fangen wir an mit unserem beliebten Spiel, dem Kulturschock. Das besteht darin, dass wir einander sozusagen, beziehungsweise einer dem anderen etwas, ein Phänomen vorstellt, von dem der andere noch nichts gehört hat, auf das er spontan reagiert und wir diskutieren es kurz. Und dieses Phänomen, das mich jetzt etwas schockiert hat, in einem neutralen Sinne des Wortes, verwundert, ich glaube, man kann einfach interessant darüber diskutieren, ist der am Anfang dieser Woche vorgestellte Programm des Theatertreffens. Also das Theatertreffen findet statt in einem Jahr ohne Theater. Es sind 10 Inszenierungen ausgewählt worden von einer Jury, aber praktisch kein Publikum hat die je gesehen und auch die Jurymitglieder haben die eigentlich nicht gesehen. Es gibt also höchstens in Digitalaufzeichnungen. Ist das noch Theater, Boris, wie findest du das, dass man in so einem Jahr, wo also wirklich nur ganz kurz letzten Sommer mal so für wenige Wochen die Theater auf waren, ein Theatertreffen in dieser Art stattfinden lässt?
Ich gehe ja nie ins Theater und lehne Theater auch eigentlich ab. Und insofern hätte ich es auch okay gefunden, wenn man einfach mal gesagt hätte, jetzt ist ein Jahr halt gar nichts, weil es hat ja auch was von einem Fastenjahr, was die Sinne schärft. Man kann irgendwie mal zur Ruhe kommen. I don't know. Ich weiß nicht, ob es so ist wie bei Oper, wo die Sänger und die MusikerInnen, wenn sie nicht proben, sofort Muskeln verlieren, ja. Also die haben sozusagen wie Top-Sportler, wenn die nicht permanent proben, dann wissen die gar nicht mehr, was sie tun. Und das bei Schauspielern auch so ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wer schaut sich denn überhaupt ein Theatertreffen an? Sind das nicht nur Theaterkritiker eigentlich? Oder darf da auch das Publikum hin?
Ja, also das, also normalerweise in normalen Jahren, jetzt nicht pandemischen Jahren, wir können uns ja kaum noch erinnern, aber da findet das dann weitgehend im Haus der Berliner Festspiele statt, eventuell auch an anderen Spielstätten in Berlin. Ist also immer das Berliner Theatertreffen, aber die Inszenierungen kommen ja von überall her. Einige sind halt so groß, dass sie da nicht aufgebaut werden können. Die finden dann zum Beispiel in der Volksbühne statt oder so oder im Deutschen Theater. Aber im Publikum sitzen bei den 2, 3 Aufführungen, die jedes Stück kriegt, paar Kritiker, aber so viele Theaterkritiker gibt es ja ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das kann sich ja gar keiner mehr leisten. Also da sind viele natürlich Kulturfunktionäre, die Szene ist schon auch da, die gucken sich also alle gegenseitig an, wozu sie ja selten kommen sonst im Jahr. Aber es sind auch schon sehr viele, so Laufpublikum ist da. Das kann man schon sagen. Also es sind ja große Theater, also bestimmt jedes Stück gucken sich da 1500 Leute an oder so und da kann jeder eine Karte kaufen. Das geht schon.
Ab und zu bin ich auch mal ins Theater gegangen, klar. Aber ist es denn so, dass das dann unter fairen Bedingungen stattfindet? Also kann man das dann überhaupt vergleichen? Gibt es bestimmte Regisseure und Inszenierungen und Schauspieler, die so präsent sind, dass man das gar nicht mitbekommt im Internet?
Also ich finde halt auch, das Irre ist, man hat ja schon, also die Theater waren in einer bescheuerten Situation ja auch in diesem Jahr. Dieser Lockdown, der wurde ja immer so sukzessive verlängert und es wurde ja nicht gesagt, jetzt ist ein Jahr alles zu, ihr könnt gleich irgendwie drauf verzichten. Das heißt, die haben erstmal eine ganze Weile produziert. Ne, und halt immer wieder gerechnet, auch wenn sie es persönlich nicht geglaubt haben, dass es wieder aufgeht. Aber es war ja der offizielle Termin, sie mussten ja irgendwie vorbereitet sein. Also die ganzen Intendanten, Intendantinnen haben alle irgendwie ihre Stücke sozusagen auf den Weg gebracht. Und was sich dann rausgestellt hat, ist, dass ziemlich viele so wie im Stau standen und auch immer noch stehen. Weißt du, also viele sind sozusagen sogar fertig inszeniert worden, sind aber nie rausgekommen. Und es gab dann aber trotzdem, wenn man ja irgendwo hin musste mit diesem ganzen Zeug, sogenannte digitale Premieren. Aber ich glaube, so wie ich das verfolgt habe, haben da sehr wenig Leute zugeguckt. Also es ist schon so eine ganz, und ist es eben überhaupt dann noch Theater? Das ist ja echt die Frage, wenn du so in deinem Computer, Bildschirm, also du nimmst von dieser Sache natürlich so viel weg. Und ich will überhaupt jetzt nicht als, ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass es ganz schön ist, dieses Theatertreffen auch zu haben. Beinahe wie so ein kleines Mahnmal eines fehlenden Theaters gewissermaßen. Aber es ist irgendwie nicht das Gleiche. Und das Letzte, was mir da vielleicht noch so einfällt, was mich so ein bisschen gewundert hat zumindest, in dieser neuen Auswahl ist, dass echt wieder die üblichen Verdächtigen gewonnen haben. Also die jetzt Anfang der Woche präsentierte Auswahl, 10 Inszenierungen sind es immer, sind quasi die Inszenierungen, die sicherlich auch gewonnen hätten oder zumindest sehen die genauso aus wie die Liste in jedem anderen beliebigen Jahr. Es ist genau so ein Proporz da aus bekannten Namen, großen Häusern und so ein paar kleineren Produktionen. Das heißt, also wenn irgendwelche Historiker in 100 Jahren sich nur diese Liste angucken, werden die nichts feststellen, was irgendwie aus der Reihe gefallen wäre und kein Mensch würde bemerken, dass es inmitten einer Pandemie und einer Situation, in der eigentlich gar nicht gespielt wurde, ausgewählt wurde.
Das führt uns ja auch direkt zu ganz tiefen philosophischen Fragen, wie zum Beispiel, wenn ich ein Theaterstück am Bildschirm sehe, sehe ich dann überhaupt ein Theaterstück? Erlebe ich ein Theaterstück oder sehe ich einen Bildschirm, der irgendwas mit irgendwas irgendwo anders zu tun hat? Also so ein bisschen wie in der Kunstszene, wo eben die Galerien und die Museen angefangen haben, alles zu streamen und virtuelle Führungen zu machen oder mit Drohnen. Was macht der Schinkel-Pavillon? Die machen Studio-Visits mit Drohnen, was ich total lustig finde. Die fliegen dann zu jemandem rein. Das ist alles witzig und ein Studio-Visit zum Beispiel, ein Atelierbesuch ist ja auch etwas, was man sonst gar nicht so kriegt. Aber eine Ausstellung im Internet angucken, es tut mir leid, das ist keine Ausstellung, das ist einfach ein Internetstream. Die sind auch dafür gar nicht gedacht. Also es ist auch keine Form, was so ein Film mit seinen ganzen tollen Aufnahmen und zusammengeschnitten und Musik und so weiter, ist ja eine völlig andere Kunstform als ein Theaterstück. Insofern scheint es hier, die scheint sich, glaube ich, damit eher selber zu beschädigen.
Also ich erinnere mich noch, das letzte Theatertreffen, also es ist ja sogar schon historisch, fand ja auch schon in der Pandemie statt. Es gab also kein physisches Theatertreffen, das ist ja immer im Mai in Berlin. Das heißt, es wurde auch schon alles gestreamt und so. Und da fiel mir halt auf, funktionieren konnten eigentlich nur zwei Sachen. Entweder waren das Projekte, die von vornherein so irgendwie wenig typisch theatral waren, also mit so Live-Elementen und Improvisation quasi, dass es so einen Charakter so einer Fernsehshow bekam. Sowas haben dann so freie Sachen gemacht wie so Gobsquad oder so oder Shishi Pop. Es gab eine Geschichte mit so Leuten mit Tourette-Syndrom und es war total unterhaltsam, sich auch anzugucken auf dem Computer. Das hat da wenig verloren. Und eine andere Sache, die funktioniert hat, waren klassische Inszenierungen, die dann aber direkt fürs Streaming aufbereitet worden waren. Also mit wirklich Inszenierungen. Ne? Also, oder ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich wurde nicht wirklich in die Inszenierung eingegriffen, aber es wurde über Kameraperspektiven alles geregelt. Es gab also Kameraleute auf der Bühne, mehrere Szenen wurden aus verschiedenen Perspektiven gegengeschnitten und so weiter. Es war dann fast wie ein Film im Grunde genommen. Und dann funktionierte das logischerweise auch. Was halt echt schrecklich ist, wenn sozusagen die Kamera gefühlt im Rang steht und du so ein panoptisches Bild dieser Bühne hast, guckst da komplett drauf und da laufen halt so ein paar Figuren hin und her und du hörst es noch mit mehr oder weniger schlechtem Ton. Ich hoffe, dass die das dieses Jahr wenigstens alle hingekriegt haben, weil da hatten sie ja Zeit genug für Vorbereitung. Und dann geht's, glaube ich.
Ja, manchmal läuft der Theater sogar dann auch im Fernsehen. Ich habe irgendwie auf Arte, glaube ich, was gesehen oder Dreisat aus der Volksbühne. Also ich glaube, es war Tennessee Williams oder Dostojewski, also
so ein altes Castorf-Stück.
Ja, und das fand ich ganz, ganz spannend, nochmal anzugucken, weil das war auch ein paar Jahre alt.
Genau, das ist nämlich eben, das kam mir auch noch in den Kopf. Das ist wahrscheinlich noch der andere Punkt. Also man guckt es sich dann vielleicht wieder an, wenn man so ein richtiges historisches Interesse schon hat. Also zum Beispiel das Berliner Ensemble, habe ich heute in einer E-Mail gesehen, streamt jetzt gerade alte Brecht-Inszenierungen aus den 70er Jahren zum Teil. Und also wirklich DDR-Inszenierungen, die es halt gibt. Und da will man reingucken. Das sieht natürlich total scheiße alles aus, in schwarz-weiß. Aber gerade das macht dann diesen Reiz aus. Das ist also etwas, was eigentlich nur noch in den Büchern, in den Berichten darüber lebt. Und da hast du so eine einzigartige Chance, zumindest so einen kleinen, das mal zu erhaschen, so einige Augenblicke davon oder so ein gewisses Stück. Ja, das ist echt ganz interessant. Aber lass es uns dabei bewenden, Boris. Lass uns zum ersten Thema kommen. Und das wäre das große Outing von 185 Schauspielern und Schauspielerinnen im SZ-Magazin. Willst du es kurz erzählen, sozusagen den Kontext und was da passiert ist und vielleicht dann auch so deine Gedanken dazu?
Ja, es war zwar deine Idee, aber ich kann natürlich kurz referieren, was passiert ist. Also In der Nummer 5 des Süddeutsche Zeitung Magazins vom 5. Februar gab es ein Outing von 185 SchauspielerInnen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nicht binär und trans nun also offenbaren. Und sie fordern mehr Sichtbarkeit, Anerkennung, Diversität in Film, Fernsehen und Theater. Das war irgendwie ein ziemlicher Paukenschlag. Ich fand es auch ganz erstaunlich, als ich davon gehört habe. Es erinnert ja einerseits an diese Wir haben abgetrieben Geschichte im Stern.
Das schon in der Inszenierung, muss man sagen. Die sind auf dem Cover, also alle zu sehen und so.
Zeigen ihr Gesicht auf dem Cover von Süddeutsche Zeitung Magazin. Das war insofern erstaunlich, weil man ja da dächte, naja, 2021, ich meine, wer interessiert sich jetzt noch für die sexuelle Orientierung von Leuten in Deutschland? Und dann erfährt man aber, wenn man das liest, dass es dann tatsächlich doch eine große Rolle spielt, was mir auch nicht so ganz bewusst war. Ich bin ja jetzt auch kein großer Theatergänger und auch kein totaler Kino-Freak oder ich kenne mich jetzt mit Kinoproduktionen nicht so wahnsinnig gut aus. Und ich wusste aber vorher schon, dass zum Beispiel in Hollywood auch immer gesagt wird, ja, lieber nicht drüber reden, wenn man jetzt nicht gerade ganz, ganz traditionelle Sexualität hat, dann sollte man nicht darüber reden. Und das finde ich gut, dass das jetzt gemacht wird, weil ich glaube, dass das seltsamerweise anscheinend doch notwendig war.
Also vielleicht könnte man dann dazu sagen, oder wenn ich jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse und versuche gleichzeitig irgendwie die Probleme oder die Vorteile dieser Aktion so zu benennen. Ich musste das auch verstehen. Ich musste erstmal verstehen, dass das nicht ein Appell ist, der sich jetzt in erster Linie an die Gesellschaft zu richten scheint, sondern dass es eigentlich ein Appell ist, der ins Innere der Branche zielt. Jedenfalls in erster Linie. Das erfährt man ja, wenn man diese Einlassungen, diese kleinen Textchen, Interviews und so weiter mit einigen, ich glaube, es sind 6 Schauspielerinnen und Schauspielern liest. Weil am Anfang eben, wie du sagst, gerade in dieser kollektiven Assoziation, die jetzt an diesen berühmten Sterntitel Wir haben abgetrieben mahnt, was ja wirklich eine krasse gesellschaftliche Nummer war. Insofern, es war schon strafbar zum Beispiel. Also all diese Leute haben riskiert, gleich ins Gefängnis zu gehen, theoretisch jedenfalls damit. Da sind wir ja eigentlich weit von entfernt. Ne? Also so weit vielleicht auch nicht. Ich meine, der Schwulenparagraph wurde irgendwann, wann wurde er abgeschafft? Ich glaube in den 90er Jahren offiziell, ne? Erst in Deutschland. Also es ist jetzt noch keine ferne Historie, aber zumindest da ist es nicht vergleichbar. Und deswegen kamen dann viele Leute auch in den sozialen Medien. Die einen haben es total abgefeiert, die Aktion, aber andere haben dann auch schon gesagt, na Leute, nehmt ihr hier nicht ein bisschen den Mund zu voll? Ist das angemessen sozusagen in dieser Hardcore-Inszenierung? Ihr tut jetzt so großartig, aber eigentlich ist das doch ein bisschen Gratismut. Wir haben alle nichts dagegen. Jeder kann da nach seiner Fasson glücklich werden und so weiter. Und dann habe ich aber erst kapiert, in so einem zweiten Schritt, dass das war so ein bisschen missverständlich vielleicht in dieser Inszenierung, weil es eben sofort so wirkte, als würde es sich an die Gesellschaft wenden, eben so auf dem Cover dieses Magazins. Aber in Wirklichkeit scheinen die meisten Probleme zu haben mit Regisseuren, mit Castern und Casterinnen, die, wenn sozusagen öffentlich ist, die sexuelle Orientierung, die diese Leute dann von vornherein ausschließen von bestimmten Rollen. Oder zumindest ist das die Angst, die sich damit verbindet. Ne? Die sagen dann zum Beispiel, was weiß ich, der Regisseur kann mir nicht mehr so in den Ausschnitt gucken, der wird mich dann, also der interessiert sich dann einfach nicht mehr dafür. Ich falle raus aus dem Pool der Fuckability, so heißt es, glaube ich, einmal ziemlich prägnant. Und in dem Moment würden die eigenen Chancen schwinden.
Ja, ich habe darüber viel nachgedacht und fand, dass es sehr viel verrät über das Selbstverständnis von Regisseuren, von Castern, von Produzenten in Deutschland. Und ich glaube, dass das vielleicht auch damit zusammen, dass auch die Frage beantwortet, warum der deutsche Film so mies ist und warum man sich keine Fernsehfilme aus Deutschland anschauen kann, ohne sich die Augen waschen zu wollen danach. Es ist ja derartig unterirdisch, was in diesem Land produziert wird, was den Leuten vorgesetzt wird. Und das hat damit zu tun, merke ich jetzt, dass die Leute, die das produzieren, ihr Publikum überhaupt nicht für voll nehmen und wirklich glauben, dass ein Zuschauer, weil ein Schauspieler sieht, der homosexuell ist, dass er dem nicht abnimmt, wenn der in einer Filmrolle irgendwie ein Love Interest oder Sex mit einer Frau hat und das sei jetzt oder einen Kranführer spielt oder was auch immer. Also etwas, was man vielleicht irgendwie als traditionell hetero definieren würde. Und das bedeutet doch im Grunde genommen, dass die sagen, meine Kunst ist gar nicht in der Lage, eine solche Rolle zu schaffen, eine solche Rolle zu schreiben und zu filmen, wo die Leute das vergessen. Und das will ich nochmal sagen. Also das ist ja so, als ob ich zum Beispiel, ich meine, Call Me by Your Name, mega, mega Welterfolg mit einer schwule Liebesgeschichte. Zwei Heteros spielen sie. So, kein Mensch, der sich den Film angeschaut hat,
Armie
sagt,
Hammer und Timothée Chalamet, sozusagen
genau,
Hammerfilm,
Timothée
ja.
Chalamet, kein Mensch sagt, das glaube ich nicht, das nehme ich dem nicht ab. Im Gegenteil, der Film ist mega angekommen, auch bei Leuten, die hetero sind. Und das ist einfach der Erfolg von Kino. Ich meine, und das eben nicht zu akzeptieren, nicht für möglich zu halten, sondern zu glauben, dass die Zuschauer so dämlich sind, dass sie auch denken, ja, der Film, der in den 20er Jahren spielt, wie Berlin Babylon, die wissen doch, dass der nicht in den 20ern gedreht wurde, sondern hier in Babelsberg im Jahr 2019. Also ich meine, wie doof muss man das Publikum halten?
Und es ist vor allen Dingen auch, es ist ja eine unglaubliche Ironie, ne? Dass ausgerechnet in der Branche, in der es darum geht, etwas anderes darzustellen als das, was man ist, das ist ja die Grundidee von Schauspielerei, dass das da nicht, oder dass das da überhaupt ein Problem zu sein scheint, oder? Also das erinnert dann wirklich an eigentlich auf so eine ganz verquere Weise an jetzt so linksradikal woke Forderungen, dass eben, ne, irgendwie Cultural Appropriation nicht mehr funktioniert. Dann müssten dem nach so einer Logik, dann dürften sozusagen nur schwule Rollen spielen etc. Sowas kann man sich ja auch vorstellen. Aber das ist ja hier eigentlich gar nicht das Problem, sondern es scheint eben einfach so ein wahnsinnig verknöchertes Oldschool-Weltbild, besonders unter Regisseurinnen und Regisseuren vorzuherrschen. Also so wird es da jedenfalls geschildert. Man kann es sich eigentlich kaum vorstellen, oder? Dass in einer Branche, die eine künstlerische ist und deswegen auch eigentlich traditionell sozusagen eher dem avantgardistischen Teil der Gesellschaft zuzurechnen ist, noch so eine Antiquiertheit vorherrscht.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass auch jeder Schauspieler das Recht hat, ein Privatleben zu haben. Und ich verstehe auch, wenn jemand sagt, das ist mein Privatleben, es hat mit meinem Beruf nichts zu tun, mit wem ich ins Bett gehe oder ob ich Tauben züchte oder was auch immer. Und da kann man natürlich auch sagen, deswegen bitte keine Home Stories, bitte keine Geschichten. Und ich bringe auch meinen Partner nicht mit auf den roten Teppich. Es gibt ja Leute, weiß nicht, wie Harald Schmidt, da weiß man, der hat eine Familie und so. Die hat noch nie jemand gesehen. Der hat noch nie jemand, wahrscheinlich noch nie seine Frau mitgenommen auf irgendeine Gala. Und der weiß auch warum. Ja? Also es ist so, man weiß schon, dass man sein Privatleben auch schützen sollte. Okay, aber andererseits, es soll den Leuten auch möglich sein, offen zu sein mit dem, wer sie sind und dann trotzdem den Freund mit auf den Teppich zu nehmen und sich keine Mietfrau da irgendwie auszuleihen, kein Alibi. Was ich auch noch super interessant finde, ist, dass in der Filmbranche es dann so wahnsinnige Gerüchte gibt immer. Also über berühmteste Schauspieler wie George Clooney oder Leonardo DiCaprio, wo es dann immer heißt, ja, eigentlich ist der aber gar nicht verheiratet oder der ist nur zum Schein verheiratet oder die müssen so Knebelverträge unterschreiben, die Freundinnen, und dann ist der aber in Wirklichkeit, ist der aber mit dem und dem zusammen und so. Also das hat auch so ein bisschen was Irres.
Bei Leonardo DiCaprio müssen das immer so Kurzzeitverträge sein, wahrscheinlich, weil der wechselt doch im Jahrestakt seine Freundin quasi. Und er nimmt auch immer die 19-Jährigen, die sind vielleicht noch nicht so teuer wie die anderen. Wer weiß.
Ja, nicht, dass wir jetzt verklagt werden
Nee,
von.
aber es ist ja auch tatsächlich erstaunlich, also auch selbst in Amerika, man kennt ja nicht so wahnsinnig viele offen schwul oder lesbisch lebende Schauspielerinnen, ne? Aber die man kennt, scheinen mir dann alle eher keine Bestätigung dieser These zu sein. Also mir würde jetzt sofort einfallen, natürlich Kevin Spacey, da wusste man das ja auch schon lange, bevor der jetzt irgendwie in dieser MeToo-Sache sozusagen gestolpert ist. Und der war ja wirklich einer der beliebtesten Schauspieler überhaupt, vermutlich. Ich meine, mit House of Cards sowieso legendär, aber ich glaube, der war auch in irgendwelchen Beliebtheitstabellen großer Star, war er auf alle Fälle unter den Top 5.
Aber das war ja, er war ja, hat sich ja relativ ziemlich spät
Stimmt.
erst öffentlich geoutet und dann kurz danach kam ja auch dummerweise dann raus, dass er, oder was heißt dummerweise, aber es kam raus, dass
Dummerweise für
er
ihn.
anscheinend nicht so die Grenzen respektiert hat von anderen Menschen und das war dann auch so ein bisschen ein Beweis, dass es MeToo dann eben nicht nur bei Männern und Frauen gibt.
Ja, aber da hat ja das eine eben nichts mit dem anderen zu tun. Und er erst mal, solange das noch nicht rauskam, oder ne, solange er nicht jetzt irgendwie deswegen angegriffen wurde und aber schon alle wussten, dass er schwul war, dass er seiner Karriere nicht im Mindesten geschadet, hatte man den Eindruck. Ne? Also der hätte jetzt niemand irgendwie in Frage gestellt, dass er einen heterosexuellen Präsidenten, der mit Robin Wright verheiratet ist, sozusagen in dieser Filmrolle spielen könnte. Ne? Also es gab auch keinen Moment der Irritation, glaube ich, in der Hinsicht. Bei Frauen fällt mir außerdem noch ein, Kristen Stewart. Ne? Die ist, glaube ich, auch, also mindestens irgendwie bisexuell und lebt ja auch oft mit Frauen zusammen, etc. Aber viele kennt man wirklich nicht, glaube ich, oder? So aus dem alten Hollywood wird immer Rock Hudson genannt. Da wusste es, glaube ich, auch
keiner. Ja, ich bin auch gar nicht so der Mega-Experte, was so die Schauspielergeschichten angeht. Naja, aber ich glaube, das führt jetzt so ein bisschen weiter weg, weil das Interessante ist ja dann auch die Frage, wer darf wen spielen? Und da gibt es ja dann auch die Idee, die auch geäußert wird in diesem Interview. Es ist ein langes Interview mit mehreren Protagonisten, die eben zu diesen SchauspielerInnen zählen. Und da wird dann auch gesagt, ja, die schwulen Rollen, die es ja durchaus gibt, oder lesbischen Rollen, die werden eben trotzdem mit Heteros besetzt. Siehe Call Me By Your Name, ja. Und das kann doch eigentlich auch nicht in Ordnung sein. Also, dass man sozusagen einerseits, wenn du schwul bist, darfst du dann kein Hetero spielen, aber umgekehrt ist es kein Problem. Und das wäre wieder ein Stichwort für dich, weil es ja auch so identitätspolitische Theorien berührt, ne? Darf jetzt zum Beispiel, wer darf jetzt wen spielen? Wäre ja eine klassische Frage der Identitätspolitik.
Ich würde natürlich antworten, jeder kann jeden spielen. Ne? So wie auf der Schauspielschule, spiel jetzt mal eine Tomate. Das ist doch da irgendwie zwar keine berühmte oder beliebte Übung. Ne? Das ist ja, glaube ich, so also Lee Strasberg, Method Acting, so die typische Satire, dass man irgendwelches Obst und Gemüse spielen muss. Aber natürlich ist das prinzipiell möglich. Also ich finde das totalen Quatsch, dass man da irgendwelche Grenzen irgendwelcher Art einzieht. Aber weißt du, ich vermute auch, dass es wirklich, wie du hast es ja auch eingangs mal gesagt, dass es, also dass du auch sagst, die ganzen deutschen Filme, die kann man sich ja sowieso alle nicht angucken. Und das gilt halt besonders für die Fernsehsachen. Also auch fürs Kino wahrscheinlich mit ein paar Abstrichen. Aber ich glaube, das ist echt so ein Mief, der eben auch bestraft wird, wie du richtig sagst, durch die miese Qualität, die man dann einfach nicht umhin kann zu erkennen, wenn man die Dinger sieht, die sich sozusagen gegenseitig bedingen. Also dieser Mief, der da im Casting zu herrschen scheint und in diesen ganzen Vorurteilen und so weiter, in diesem Quasi-Feudalismus, so einem Hetero-Feudalismus des 18. Jahrhunderts, das ist dann irgendwie auch wieder, es überträgt sich gewissermaßen. Und ich glaube, dass der Film etwas freier ist davon und dass da auch einfach ein bisschen coolere Leute.
Ja, das glaubst du. Ich habe ein paar Mal mit Leuten gesprochen, deren Bücher verfilmt wurden oder die Drehbücher geschrieben haben und so. Und du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Wahnsinn es ist, wenn das Fernsehen Filme finanziert und irgendwelche Redakteure, irgendwelche Gremien-Gremlins, wie Günther Jauch sie genannt hat, mitreden an so einem Skript. Weil, also da kommt es wirklich her. Wer sind die Leute, die im WDR, im NDR und sonst wo auf diesen Stühlen sitzen? Und dann schaust du dir die an und dir geht irgendwann auch mal ein Licht auf. Das sind einfach Leute, die aus alle dem gleichen Milieu kommen und die eine Lebenserfahrung eben haben, wie man sie als quasi Beamter beim Öffentlich-Rechtlichen eben hat. Und so können keine geilen Filme entstehen. Und deswegen sind Regisseure, die wirklich was bewegt haben, entweder an wirkliche gute Ausnahmen geraten, die es sicher auch gibt, oder sie sind so rogue-mäßig unterwegs, so wie Lemke, ja, der ohne Filmförderung oder fast ohne Filmförderung arbeitet. Oder du siehst diesen unglaublichen Film, den wir auch viel zu wenig besprochen haben, Enfant Terrible von Oskar Röhler, ein Wahnsinnsfilm. Ich habe wirklich, also ich fand es großartig. Der Film hat eine brechtsche Verfremdung, weil er mehr oder weniger wie Theater, jetzt sind wir wieder beim Theater, abgefilmt wurde, weil dem Röhler zwischendurch das Geld ausging. Dem hat man einfach dann mal das Geld gestrichen. Es ist ein Biopic über Rainer Werner Fassbinder. Und es ist natürlich auch verrückt, dass man über den riesen Mega-Regisseur, schwulen Regisseur Rainer Werner Fassbinder einen Film in Deutschland produziert und dann wird einem irgendwann das Geld abgedreht. Eigentlich müsste man dem 100 Millionen hinlegen. Dann ist aber aus dieser Zwangssituation ein ziemlich anarchistischer Film geworden, wo immer die Fenster und die Bar und die Flaschen einer Bar an die schwarze Wand mit Kreide aufgemalt werden. Also Sachen, die man sich in einem Fernsehfilm nicht vorstellen kann. Im Fernsehfilm wird für hunderttausende Euro etwas gebaut, was aussieht wie der letzte Scheiß. Bei einer Freundin von mir wurde kürzlich eine bekannte Fernsehserie gedreht in der Wohnung. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie das da aussieht und was das für ein Aufwand ist. Und am Ende kommt Schrott heraus, der wahnsinnig teuer ist. Und Röhler produziert eben diesen wundervollen Film und fast ohne Geld. Und ich glaube, das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach mal dieses ganze System in Frage stellen muss, wie Filme in Deutschland entstehen. Aber das ist ein viel zu großes Thema.
Ist ein großes Thema und wir wissen natürlich auch nicht genau, wie jetzt wo sozusagen die Übergriffigkeiten bestehen etc. oder die Ängste der Schauspieler. Also das geht so ein bisschen schräg daran vorbei oder hat damit zu tun, aber vermutlich ist es ja nicht der Normalfall, dass irgendwelche WDR-Redakteure jetzt Schauspielerinnen einschüchtern, weil sie denen an die Wäsche wollen, gewissermaßen.
Aber das Skript ist so vorgegeben und eingeengt. Die Skripts werden so sehr hingetrimmt, das steht ja auch in diesem Interview drin, dass sie wirklich nur noch richtig flach werden und dass einfach die Charaktere flach sind. Und damit schränkst du Schauspieler ja auch ein. Indem du zum Beispiel einen nicht weißen Schauspieler immer nur mit einer bestimmten Art von orientalisierten Rollen
besetzt. Ich habe kürzlich ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit einer Casterin, die das auch bestätigt hat, die im Grunde gesagt hat, sie und ihr Berufsstand, viele Kollegen, Kolleginnen von ihr kämpfen seit Jahren dafür, das alles ein bisschen aufzubrechen. Aber es sei wohl eben immer so, alle Beziehungen sind heterosexuell, die Männer sind immer mit jüngeren Frauen zusammen, etc., etc. Also diese ganzen Klischees, die man so kennt, die filmkritischen Feministinnen bekämpfen, aber auch durchaus zu Recht bekämpfen. Also solche Sachen wie der 40-jährige Mann spielt sich selbst im Bett, aber die 40-jährige Frau kriegt dann einen Body-Double, die irgendwie 30 ist. Das ist also offenbar eine vollkommen gängige Methode, diese Filme zu produzieren, und da muss man sich halt wahrscheinlich echt nicht wundern über das ganze Ding. Wollen wir es dabei bewenden lassen, Boris, und zum nächsten Thema kommen? Also denn, ja, du hast jetzt noch was Dringendes?
Nein, aber ich finde, wir sollten alle uns beim Süddeutsche Zeitung Magazin bedanken. Es ist eine tolle Geschichte, und bei den Leuten, die da mitgemacht haben, ich finde das mutig, weil wie wir jetzt festgestellt haben, ist es eben nicht so einfach und nicht ohne.
Genau, wenn man eben diese erste Irritation überwunden hat, glaube ich, dass man nicht denkt, es geht irgendwie darum, dass da jetzt 185 ganz mutig sagen, sie sind schwul, und das als Zeichen in die Gesellschaft hinein, sondern in erster Linie ist auch zu verstehen als eine Kritik an der Branche, die einfach mal aufwachen soll und kapieren soll, wie weit die Gesellschaft eigentlich schon ist, oder dass die Gesellschaft überhaupt nicht auf so eine Weise hermetisch wäre und unterdrückerisch, wie das wirklich im Rahmen dieser Produktion dieser ganzen Sachen zu sein scheint.
Right.
Zweites Thema heute. Außerirdische. Das sozusagen maximal weit entfernte Thema. Es erscheint jetzt ein Buch in diesen Tagen von einem Astronomen, Avi Loeb, einem gebürtigen Israeli, der an der nicht unbekannten Harvard-Universität lehrt. Also er ist sogar Chair da, oder war zumindest viele Jahre der Chair, der Chef, der Direktor des Programms der Astronomie. Ist also kein Erich von Däniken, der auch nicht uninteressant ist, aber zumindest etwas unseriöser. Dieser Avi Loeb ist also mit allen Lorbeeren seiner Zunft bedeckt und geehrt. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Außerirdisch. Und darin vertritt er die These, dass Außerirdische selbstverständlich existieren, dass es selbstverständlich intelligentes Leben gibt, und dass er überzeugt ist, dass Oumuamua, dieses seltsame Flugobjekt, das vor 3 Jahren an der Erde vorbeigeflogen ist oder einfach durch unser Sonnensystem, dass es sich bei dem um ein außerirdisches Relikt handelt zumindest. Er sagt, er nimmt an, dass es vielleicht schon kaputt ist oder so, also seit Millionen von Jahren unterwegs durchs All und vielleicht nicht mehr funktionstüchtig, aber er hat halt einige spezielle Punkte, warum dieses Ding sozusagen auf gar keinen Fall natürlichen Ursprungs sein kann, sondern unbedingt künstlichen Ursprungs sein muss. Und ich habe hier ich habe ihn interviewt, und ich habe hier einen Soundschnipsel aus dem Interview, wo er über das grundsätzliche Problem in seiner Zunft spricht.
So when I say technological relic, what I really mean is Oumuamua is gone. You know, it's a million times fainter now, far away. We cannot chase it. I'm not talking about that. I'm talking about opening eyes to look for the next object that comes along. And, you know, we found this one after 3 years. We will find another one in 3 years.
Exactly.
Now, if you say it's always a rock, it's never aliens, like all the critics are saying, then you will not even check. And it's just like the philosophers during Galileo days, you know, they said, we don't want to look through a telescope because we know that the sun goes around the earth.
Also ich übersetze das mal kurz. Er sagt, dass es sich jetzt gar nicht unbedingt lohnt, Oumuamua hinterher zu jagen. Das schaffen wir sowieso nicht. Das Ding ist viel zu schnell. Das ist auch nicht sein Punkt letztlich. Also er will einfach nur sagen, wir haben nach kürzester Zeit, nach der wir angefangen haben, überhaupt nach solchen Dingern zu suchen oder die überhaupt sehen zu können, durch Teleskope, die da in der Lage sind, haben wir schon sowas gesehen. Und er ist völlig sicher, in kürzester Zeit werden wir deswegen auch ein anderes finden. Also sonst wäre es viel zu unwahrscheinlich, in so kurzer Zeit dieses Ding zu finden. Und er vergleicht es mit dem Problem damals, als die katholische Kirche sich weigerte, durch Galileos Teleskop zu schauen, weil sie wusste, wie die Welt aufgebaut ist. Und so ähnlich, ne, sagt er, ist heute seine astronomische Community einfach nicht bereit, überhaupt nur über die Frage, ob es außerirdisches Leben geben könnte, das auch noch hier rumschwirrt, irgendwie relativ viel um uns zu diskutieren, weil sie das einfach von vornherein so absurd finden. Und da sagt er, das ist wissenschaftlich einfach nicht haltbar. Boris, was glaubst du an außerirdisches Leben?
Ja, ob ich daran glaube, weiß ich nicht, aber ich halte es natürlich für möglich. Und ich finde, das ist aber auch wieder so ein Punkt. Ganz oft wird einfach gesagt, etwas gibt es nicht, etwas geht nicht, etwas ist halt so, ja, so wie mit den Castings und den Schauspielern. Und dann macht jemand aber was völlig anderes und dann plötzlich alle so, ach, das geht ja auch. Okay. Und ich glaube, dass genau diese Wendepunkte total wichtig sind. Und dafür muss man solchen Leuten dann zuhören. Und ich hoffe, dass das passiert. Also ich finde, man sollte dem auf jeden Fall nachspüren. Wobei ich allerdings auch nicht weiß, ob, wenn wir dann rausfinden, dass Außerirdische da sowas gebaut haben, was vielleicht schon nicht mehr funktioniert, ob das dann wirklich zur großen Wende unseres Denkens führt. Das ist ja seine These, ne? Dass es uns wieder komplett umdreht als Menschen.
Genau, er vergleicht das im Grunde mit dieser großen kopernikanischen Wende, als wir eben dank Galilei doch letztlich rausgefunden haben, weil dann doch genug Leute durch sein Teleskop geguckt haben, dass sich eben nicht alles um die Erde dreht im Universum, sondern vielmehr die Erde um die Sonne und dann sogar noch, wie man dann später rausfand, nachdem dieser Damm gebrochen war, auch nur unser Sonnensystem wieder um andere Dinge in der Galaxie. Also wir sind eigentlich ein total unwichtiges, kleines Sonnensystem irgendwo am Rand einer Galaxie, die auch nur wiederum Teil von einem Universum ist, in dem es Milliarden und Abermilliarden Galaxien gibt, mit eben Milliarden und Abermilliarden Sonnen jeweils. Und er will da sozusagen einfach so ein bisschen die Luft rausnehmen quasi. Ja, wird uns das eben zu so einem Umdenken führen? Das ist halt die Frage. Ich vermute besonders dann, wenn wir auch reden könnten mit denen. Wenn wir jetzt erstmal nur immer mehr Hinweise darauf bekommen und dann irgendwann vielleicht sogar fest davon ausgehen und sich einfach wesentlich mehr Kollegen finden von Loeb, die jetzt ihm zustimmen und sagen, ja, das wird wohl so sein. Ich weiß es auch noch nicht. Wahrscheinlich müsste, wie nach so einem ewigen Lockdown, in dem sich die Menschheit dann befunden hätte, müsste erst wieder die Kommunikation anfangen, die Party müsste losgehen sozusagen und wir müssten mit diesen Typen reden können, glaube ich. Das wird sozusagen wirklich zu einer Revolution dieser Art führen.
Wobei seine These, wenn ich das so verstanden habe in deinem Interview, ist ja die, dass wir den Besuch gar nicht wert sind, weil wir wahrscheinlich viel zu unterentwickelt sind. Und also so ein bisschen wie, es gibt zwei Leben, also es ist so ein bisschen wie so ein Haus, in dem, wo man weiß, das Haus steht da, aber da sind nur Ameisen in der Küche unterwegs und ansonsten ist da nichts.
Genau, ich habe da auch noch ein kleines, auch ein Stück aus dem Interview, das man sich dazu anhören könnte.
Okay, so Fermi Paradox argues, where is everybody? He thought about it during lunch at Los Alamos 70 years ago. And the point is, I think it's very arrogant. This paradox, because it thinks that we deserve a visit. I don't think we deserve a visit. I think life is very common.
Er spricht vom Fermi-Paradox und dieses Fermi-Paradox ist eine ganz berühmte Idee in der Astronomie und sozusagen auf der Suche nach außerirdischem Leben. Da saß nämlich ein berühmter Physiker namens Enrico Fermi in den 50er Jahren in Los Alamos beim Lunch offensichtlich und ihm entfuhr dann plötzlich, where is everybody? Und dieses where is everybody, wo sind die denn alle, bezieht sich eben darauf, dass wenn das Universum so voller intelligentem Leben sein sollte, wie eben vielfach angenommen, fragt er sich, warum sind die eben nicht da? Und da gab es vielfältige Antworten drauf, warum die einfach nicht da sind und die von Avi Loeb vor allen Dingen geschätzte, neben sozusagen, ja, die sind einfach zu weit weg oder die leben in einer anderen Zeit, ne, in unserer Vergangenheit oder in unserer Zukunft, deswegen wir treffen uns einfach weder räumlich noch zeitlich, sagt Loeb, wir sind einfach zu unwichtig. Also wenn wir schon sozusagen, also wenn wir eher daraus schließen, dass wir hier sind, dass es also eine typische Angelegenheit ist im Universum und wir jetzt sogar noch eben Relikte von anderen Zivilisationen sehen, die hier vorbeischwirren, also wahrscheinlich ist das einfach überall, ist dieses Leben. Warum sollte irgendeine Zivilisation, die auch nur annähernd entwickelt ist, also weit, weit entwickelter als wir, sich überhaupt für uns interessieren sozusagen? Und also ähnlich wie eben, wie du sagst, Ameisen in der Küche. Wir kümmern uns nicht drum, höchstens machen wir sie platt, wenn sie uns stören, aber sonst interagieren wir eben nicht. Oder er hat noch das Beispiel mit so einem Autofahrer, der an einem Kaninchen vorbeifährt an der Straße, oder erzählt, das ist also das ist ganz toll in diesem Buch, so gibt es so eine Szene, da erzählt er von seiner von der Zeit, als er seine Frau gedatet hat in Israel, und er sagt dann, ja, die ganzen Freundinnen von der Frau, die oder damals eben seine Freundin, die dachten, eines Tages kommt da der Märchenprinz auf dem großen weißen Pferd angeritten etc. und wird dann die ewigen Liebesschwüre machen. Und als der rationale Physiker, der er offenbar ist, gab es das alles nicht. Und er sagt, ja, so ist es eben. Also sozusagen, nicht jeder verdient irgendwie den Märchenprinzen, der kommt. Das sei eine sehr arrogante Annahme, dass man automatisch selber gewissermaßen in der Position sei, das erwarten zu können vom Leben. Und ja, da ist er einfach, er glaubt einfach, nobody cares.
Naja, vielleicht haben die Außerirdischen dann trotzdem ein wissenschaftliches Interesse, weil wir geraten ja auch völlig aus dem Häuschen, wenn irgendwo auf einem Gesteinsfelsen auch nur drei Wasserpfützen zu finden sind, wo eventuell vielleicht Reste von toten Lebewesen sein könnten. Also da machen wir ja riesen Aufwand, um sowas zu finden. Und insofern, wenn die dann wirklich technologisch entwickelt sind, dann haben sie sicher auch Wissenschaft. Und wenn sie Wissenschaft haben, dann sind sie neugierig. Und wenn sie neugierig sind, dann wollen sie vielleicht auch mit uns Mikroben irgendwie zumindest, wollen sie was über uns rausfinden. Aber er hat ja noch ein anderes Paradox aufgestellt. Und ich glaube, das bestand darin, dass es so viel Energie kostet und Aufwand ist, intergalaktisch oder irgendwie von Planet zu reisen, dass Zivilisationen, die sich so weit aufgeschwungen haben, wahrscheinlich die Ressourcen ihres Heimatplaneten erschöpfen in kürzester Zeit. Und es ist ja verrückt, also die Geschichte der Erde ist Milliarden Jahre lang. Es gibt hochentwickeltes Leben seit auch Millionen von Jahren. Aber erst seit ein paar tausend Jahren machen Menschen irgendetwas, was man in der Erde überhaupt sehen kann. Also Ackerbau zum Beispiel.
Unser berühmtes Anthropozän ist das Endresultat sozusagen.
Und bis wir überhaupt mal so einen winzig kleinen, so ein Kügelchen ins Weltraum geschossen haben in den 60ern, das ist ja ein winziger Augenblick. Und bis heute ist das ja, explodiert ja dem Elon Musk jede zweite Rakete. Also ich meine, wahrscheinlich in dem Moment, wo wir überhaupt so weit fliegen können, kann man auf dem Planeten Erde gar nicht mehr leben. Und dann hat sich das auch erledigt.
Ja, vielleicht übrigens, das könnte auch noch interessant sein, ich habe es vergessen zu erzählen, warum eigentlich Loeb so überzeugt davon ist, dass dieses Oumuamua ein außerirdisches Objekt ist. Das wäre vielleicht auch noch gut gewissermaßen, um den ganzen Kontext zu haben, weil Kollegen von ihm sagen, das sind so die beiden Haupttheorien, die dagegen stehen, es sei entweder eine Art Eisberg, der durch die Gegend fliegt, oder eine große Staubwolke, weil Gestein wird irgendwie ausgeschlossen aus verschiedenen Gründen, hat mit der Geschwindigkeit zu tun, hat sozusagen auch mit der Reflexion zu tun, das Ding ist viel zu hell eigentlich, dass es ein Stein sein könnte, deswegen eher diese anderen Theorien. Und da sagt aber Loeb, erstmal hat man das auch noch nie gesehen, beides wäre völlig neu, ein solches Ding, also es ist noch nie ein Eisberg dieser Art an uns vorbeigeflogen und es ist auch noch nie eine Staubwolke dieser Art an uns vorbeigeflogen. Und außerdem hätten beide die lange Reise, die Oumuamua laut seiner sozusagen wissenschaftlich eindeutig nachvollziehbaren Route hinter sich hat, überstanden. Also der Eisberg wäre längst geschmolzen, vor allem der müsste aus irgendeinem besonderen es wäre kein normales Eis, sondern es wäre irgendwie so ein, weiß gar nicht, gefrorener Wasserstoff, glaube ich, hätte nicht überlebt und auch die Staubwolke würde nicht halten sozusagen. Und außerdem war ein ganz besonderer Effekt zu sehen. Also der Weg war erstaunlich gerade, also wurde offenbar nicht abgelenkt durch die Gravitation unserer Sonne, was ja eigentlich kaum erklärbar ist, also ein natürliches Objekt müsste eigentlich davon abgelenkt werden. Und als Oumuamua sich dann entfernte von unserer Sonne und wieder wegflog Richtung irgendwie dem nächsten Sternensystem, beschleunigte es noch. Also durch eine seltsame Kraft wurde es sozusagen einfach also die Geschwindigkeit erhöhte sich. Und auch das ist eigentlich unerklärlich.
Die sind einfach wie am toten Hasen vorbeigefahren, ja, und haben gesagt, oh, da liegt ja was. Absolut. Interessant, aber es ist leider nur ein toter Hase.
Genau, also die haben vielleicht gedacht, es ist ein Wohngebiet und sie müssen irgendwie den Lärmschutz beachten oder sowas. Und danach haben sie dann wieder Gas gegeben. Und Loeb hat da auch sogar schon eine Erklärung, wie das vonstatten gegangen sein könnte. Er glaubt nämlich, dass Oumuamua, anders als jetzt so die typischen Bilder, die man oft gesehen hat im Internet von so Künstlern, die haben es eher als so einen zigarrenförmigen Gesteinsbrocken irgendwie sich vorgestellt. Das glaubt Loeb überhaupt nicht. Der sagt, das ist ganz flach, also ganz, ganz, ganz dünn, eventuell wirklich nur Mikrometer oder Nanometer dünn, aber eher so wie so ein Pfannkuchen, so groß. Und das sei so eine Art intergalaktisches Segel, ein Sonnensegel nämlich, das von Partikeln der Sonne, von Sonnenstrahlen befeuert wird. Wie also Odysseus sozusagen durch die Ägäis segelt und durch die Windkraft, segelt Oumuamua mit der Kraft der Sterne durch Sonnensystem. Und das ist tatsächlich physikalisch möglich. Sowas wird diskutiert. Übrigens ist auch Loeb schon seit einigen Jahren ein großer Champion und Befürworter, dass man doch selber mal in diese Technologie investieren sollte und damit die nächsten Sternensysteme bereisen. Aber er glaubt, sowas sei da gerade der Fall. Und deswegen, auch wenn es schon tot ist, dieses Ding, oder tot sein sollte, also gar nicht mehr von irgendwem befehligt, würde aber diese Technologie noch funktionieren. Weil eben so ein Segel, da muss auch nicht viel, man muss keine neue Energie reinstecken. Das machen dann die Sterne, an denen Oumuamua vorbeifliegt. Und das wäre auch hier passiert. Das ist so seine Erklärung. Und ich finde, ich weiß es natürlich auch nicht, aber es ist zumindest auch hochgradig faszinierend und
sehr poetisch auch.
Und sehr poetisch.
Das total. Sonnensegel durchs Weltraum segelnd.
Absolut. Und ich glaube auch, dass das einfach, und das ist ja nochmal so der letzte Beweis, warum das natürlich ein genuin feuilletonistisches Thema ist. Ja, das ist halt, finde ich, einfach eine super Art, wie Wissenschaft funktionieren sollte. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass mehr solche Geschichtenerzähler gewissermaßen, und zwar mit Geschichten, die oft zumindest nicht weniger plausibel sind als die Geschichten ihrer Kollegen, dass sich trauen sollten quasi. Ist ja auch eine große Kritik von Loeb, dass er sagt, viele seiner Kollegen trauen sich einfach nicht aus Angst um ihre Karriere, aus Angst verlacht zu werden und dann nicht mehr so richtig, und das empfindet er als einen Verrat in der Wissenschaft.
Seriosität ist auf jeden Fall eine ganz große Falle. Ich glaube, das
ist also eine Falle, in die wir hier nicht tappen zum Beispiel.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja, wollen wir damit zu unseren Kulturtipps kommen? Noch als kleiner Rausschmeißer gewissermaßen, da man jetzt ja wieder 14 Tage auf den nächsten Podcast warten muss, so ein paar Sachen, also ein paar kleine Ideen, womit man sich beschäftigen könnte in der Zwischenzeit. Boris, willst du anfangen?
Ja, ich habe eigentlich fast schon zwei. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich lese einerseits, oder habe ich gelesen, von Heike Behrendt, das ist eine Afrikanistin und Ethnologin, das Buch Menschwerdung eines Affen, Untertitel Eine Autobiografie der ethnografischen Forschung, erschienen bei Matthes und Seitz. Das klingt so ein bisschen kompliziert, aber es ist eben im Innersten eine Autobiografie. Und diese Forscherin ist eben Anthropologin, Ethnologin, und sie ist nach Afrika gegangen und ist dann in den, ich glaube, 70er Jahren, genau, 78, geht sie nach Kenia, in den Nordwesten Kenias, in die Tugenberge, und arbeitet als Ethnografin im Feld. Und es ist eine hochspannende Lektüre, weil es einem sozusagen zeigt, wie Menschen in einer ganz fremden Umgebung anfangen zu beobachten und zu leben und wie die Interaktion mit diesen Leuten dort ablief. Und später ist sie dann auch in Uganda. Das ist dann schon so ein bisschen, die Gesellschaft ist schon viel technisierter. Ja, so am Anfang ist sie wirklich so, wie man sich das vorstellt. Der Ethnologe sitzt im Dorf, die Leute holen Wasser und erzählen Geschichten. Es ist wirklich sehr rural und sie hört denen in erster Linie zu. Und später wird es dann so ein bisschen postkolonialer. Da ist sie dann in West-Uganda. Da geht es dann um Kannibalen, wo die katholische Kirche sich vermengt mit so einem Aberglauben und sinniert sie dann über die Kannibalen, den Kannibalismus. Also es ist sehr, sehr spannend. Und es hat auch was Künstlerisches, finde ich. Wobei sie sich selber zurücknimmt. Sie ist nicht so eine Abenteurer-Angeberin. Also sie hat einen sehr nüchternen, ruhigen Stil. Und man lernt aber sehr viel über Ethnologie, was ein total spannendes Feld ist eigentlich.
Wie erklärt sich dieser Titel nochmal? Vielleicht hast du es gesagt, aber irgendwie ist es mir gerade nicht... Also die Menschwerdung des Affen.
Menschwerdung des Affen, also ich glaube, das ist in Kenia. Da wird erzählt, den Kindern wird erzählt, dass... Man wird zum Menschen, indem die Frau in den Wald geht und sich einen Affen schnappt und dem den Schwanz abschneidet. Und dann ist es ein Baby und das wird aufgezogen. Also wow. So ein bisschen die Darwin'sche Evolutionstheorie in Nutze, in diesem Glauben dort. Und immer auch so die Frage, was ist Zivilisation? Wie relativ sind unsere Wertesysteme? Es wird dann anscheinend auch später in Afrika gar nicht mehr so leicht sein, Ethnographie zu betreiben, weil natürlich auch schon so ein Diskurs von Kolonialismus dort angekommen ist und die Leute vielleicht gar nicht mehr mit dir reden wollen und gar nicht unbedingt teilen wollen, was sie da haben. Und naja, man lernt einfach viel über Ethnologie, was man so vielleicht nicht so unbedingt weiß. Und ich habe es auch so ein bisschen im Hinblick auf unser Humboldt-Forum gelesen, wo wir dann alle hinspazieren und wir streiten darüber. Und wir wissen aber eigentlich überhaupt nicht, wie diese Leute denken und fühlen und glauben und meinen. Und man muss letztlich als Mensch dann dort auch Teil der Gemeinschaft sein, also teilnehmende Beobachtung machen. Das hat teilweise auch wieder was, finde ich, so von Schriftstellerei. Also es ist so ein bisschen so wie, du musst den Leuten qualitativ nahe kommen. Du kannst nicht einfach nur messen, wie viele Rinder die haben oder wie viele Hütten die haben oder so, sondern du musst wirklich richtig nah an diese Vorstellungswelt und an deren Leben teilhaben. Und das ist so ein bisschen so, was ja Schriftsteller auch machen. Und ich finde, dass Ethnologie vielleicht doch eine ganz spannende so Nebenzweig der Belletristik auch ist.
Bin ich mir sicher. Und da gibt es ja auch total tolle Autoren. Ich erinnere mich so an meine eigene Studienzeit. Da hatte ich ein paar Seminare bei Mick Taussig. Ich weiß nicht, ob der Name dir mal begegnet
Ja, der kommt
ist.
vor, den habe ich auch schon mal beim Vortrag mal gehört. Der ist
Ja,
ziemlich erstaunlich, ne?
der ist ein total erstaunlicher Typ. Das ist irgendwie, ich glaube, der ist gebürtiger Australier, war dann lange Arzt in Australien und hatte irgendwann die Eingebung, er müsse jetzt doch noch was anderes machen. Und der ist dann ziemlich spät im Leben, mit paar 30 mindestens, hat er erst angefangen, Ethnologie zu studieren. Der ist dann Professor geworden an der Columbia University. Ich glaube, da ist er heute noch, wenn er nicht emeritiert ist mittlerweile. Und der hat mega geile Sachen geschrieben und genau, also der hat von vornherein Ethnographie als eine Art der Schriftstellerei begriffen und also er hat sich völlig kopfüber in diese Sachen gestürzt, viel mit Drogen, also so, er hat dann über Drogen geschrieben, aber die auch genommen natürlich etc. Also der war jemand, der so ein bisschen wie Hunter S. Thompson im Journalismus, der sozusagen wirklich gesagt hat, da gibt es überhaupt nicht diese komische Grenze des Beobachters hier und meiner Gegenstände auf der anderen Seite, sondern wenn ich da nicht voll drin bin und auch mit vollem Risiko, körperlich, seelisch, Freundschaften eingehe, whatever, dann kann ich nicht wirklich die Essenz begreifen von dem, über das ich da eigentlich schreiben will. Und genau, Taussigs Werk ist da, glaube ich, total typisch. Ich saß manchmal neben dem in der Bibliothek, also ich erinnere mich so an eine Szene in der Avery Library der Columbia, das ist eigentlich die Architekturbibliothek, so ein ganz ehrwürdiges, vielleicht die schönste Bibliothek unter diesen verschiedenen Bibliotheken, die da auf dem Campus sind. Und er saß da, hatte die Beine in irgendwelchen Cowboy-Stiefeln auf dem Tisch und las Kafka auf Englisch und malte gleichzeitig in irgendeinem Notizblock rum. Also er fuhrwerkte da regelrecht und hat irgendwie mit diesem Stift da aufgedrückt und halb diesen Block zerschlitzt. So sah das von der Seite aus, wo ich da saß. Und dann schrie er die ganze Zeit: Fuck, shit, fuck. Ah. Und also wirklich unflätigste Ausdrücke die ganze Zeit begleitete er seine Kafka-Lektüre. Also das war auch ein totales Bild für die Götter, um es auch ethnografisch zu sagen.
Ja, wunderbar, toll. Also das heißt auch wieder so eine leicht dubios exzentrische Figur, die dann doch zu neuen Erkenntnissen gelangt,
Und die
ne?
natürlich auch junge Studenten unbedingt irgendwie, die gerade so ein bisschen verzweifeln in ihrem eigenen Studium, unbedingt wieder mit dem Enthusiasmus auflädt und sich denkt, wow, wenn das so aussehen kann, wenn man damit fertig ist sozusagen, dann ist vielleicht doch nicht alles vergebens. Ja, also dann komme ich jetzt mal zu meinem Kulturtipp und das ist interessant, denn der ist fast so ein bisschen eine spiegelbildliche Entsprechung von deinem. Da steht jetzt nirgendwo Ethnographie drauf, aber es ist eigentlich schon auch Ethnographie drin, auf eine ähnliche Weise. Es ist nämlich von Gia Tolentino das Buch. Das Buch heißt Trick Mirror über das inszenierte Ich und es erscheint erst nächste Woche im Fischer Verlag auf Deutsch. Und ich habe es schon damals gelesen, als es rauskam, vor ungefähr einem Jahr auf Englisch, weil es so gehypt wurde und alle sagten, wow, das ist hier die beste Essay-Collection, die man lesen muss, wenn man die Gegenwart verstehen will. Und ich würde wirklich sagen, es ist kaum übertrieben. Solche Hypes sind ja immer ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich kaum übertrieben. Es ist mega witzig, interessant, von einer paar 30-jährigen, Anfang 30-jährigen Autorin beim New Yorker, aber die kommt eben nicht aus den klassischen, ich glaube, die hatte auch mal eine Zusage von der Yale University, aber kam aus einem ärmeren Elternhaus, die sich das nicht leisten konnten und ist dann auf ein kleineres College gegangen, hat sich dann sozusagen hochgearbeitet über feministische Magazine, so Jezebel hieß das, also Online-Magazine und hat einfach für Aufsehen gesorgt durch die Texte, die sie geschrieben hat und ist dann schließlich beim New Yorker gelandet. Und jetzt hat sie eine Essay-Collection hier mit veröffentlicht, mit diesem Trick Mirror, die aber eben nicht einfach nur gesammelte Essays aus dem New Yorker sind, sondern genuin für dieses Buch geschrieben und es geht ihr um die Inszenierungen unseres Ich zu Zeiten von sozialen Medien sozusagen und auch und alles, was das bedeutet für die Gesellschaft etc. Also einfach die großen Fragen unserer Zeit. Sie beobachtet dabei eben ethnografisch auch sich selbst. Und das Interessante ist, so ähnlich wie wir jetzt gerade hier sagten im Bezug auf die Ethnografie, ist das Besondere an diesem Buch, dass sie sich selber verstrickt in die Fragen, die sie da diskutiert. Also sie hat meistens sich selbst als quasi so Avatar, der dann oft dann historisch durch das frühe Internet spaziert, bei einem Reality-TV-Ding mitmacht, bei so einer Show. Da waren auch die Teenager-Version von Gia Tarantino hat tatsächlich mal bei sowas Big Brother-mäßigem mitgespielt. Und das wird aber jetzt eben von dieser etwas älteren Gia Tarantino reflektiert, mit allem Möglichen in Beziehung gesetzt und ja, und es ist wirklich ganz toll. Und es ist eigentlich wie, also ich würde fast sagen, wie so ein Montaigne, wenn man jemals so gelesen hat, also den Erfinder der Form des Essays eigentlich. Es ist wie so ein Update für unsere Gegenwart eben darin, in dieser Bewegung, die man auch bei Montaigne total spürt, dass das Ich erstmal dumm ist, also dass Tolentino dann nicht mit irgendwie der groß bescheidwisserischen Geste loslegt, sondern sagt, ich habe echt keine Ahnung, ich merke, hier sind komische Verstrickungen, Widersprüche, in denen ich mich befinde und geht denen dann auf die Spur sozusagen oder setzt sich auf diese Fährte und entwickelt Gedanken, während sie schreibt. Und hat die aber gleichzeitig wieder so gut redigiert, dass es nicht einfach nur in irgendwelchen Sackgassen endet, sondern wunderschön autobiografisch hergeleitete Geschichten sind, die jederzeit sich selbst sozusagen auch in Frage stellen. Und das macht mega Spaß zu lesen.
Und wie wird das gelabelt? Also wie wird einem die verkauft? Das finde ich ja auch immer interessant.
Ich müsste nochmal nachgucken.
Verlage ich glaube, sowas dann.
Ja, also Roman steht natürlich nicht drunter. Ich glaube, das ist schon so eine Art Sachbuch. Also der Untertitel ist auf Deutsch über das inszenierte Ich. Und ja, es ist einfach irgendwie so ein essayistisches Sachbuch, glaube ich. Eine Essay-Sammlung. Also ich glaube nicht, dass sie das irgendwie anders groß labeln. Sie haben bestimmt jetzt Glück. Also ich weiß noch, bei der Buchmesse so 2018 wahrscheinlich, bin ich so rumgelaufen überall und habe so jeden Verleger, den ich getroffen habe, dem habe ich einfach voller Begeisterung von diesem Buch erzählt und wollte halt so ein bisschen rausfinden, ob das schon jemand unter Vertrag hat. Und tatsächlich hatten auch alle irgendwie schon davon gehört und so weiter. Und es geisterte da so ein bisschen rum und am Ende hat Fischer den Zuschlag gekriegt. Also die Verlage scheinen sich jetzt nicht solche Sorgen gemacht zu haben um das Label, sondern die wollten die irgendwie auch alle gerne haben. Und ja, und jetzt kommt's raus. Und ich hoffe, dass es hier ein vergleichbares Ereignis wird in Deutschland.
Ja, das wäre natürlich absolut wünschenswert.
Ja, gut, dann damit beschließen wir dann vielleicht die dieswöchige Ausgabe des Kulturschocks. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass es uns natürlich gibt auf Welt.de, auf Spotify, auf Apple Podcast und sonstigen einschlägigen Plattformen, die ich jetzt alle nicht kenne, aber
wo man auf Musikkassette.
Genau,
auf Musikkassetten. Wir sollten so ein Retro-Ding, wir sollten einfach so Musikkassetten auch damit bespielen, die
total.
Man dann kaufen kann.
Genau, oder wir gehen hier einfach, wir stellen uns an Alexanderplatz und machen da so einen kleinen Stand. Das wär vielleicht auch noch möglich. Ja, genau. Also, Boris, war schön und bis zum nächsten Mal.
Danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und take care.